Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, der 20. November, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr dabei seid.
Wir haben für euch heute diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Bundesliga, 5 Fragen an den 8. Spieltag.
Weltcup-Auftakt im Skispringen, Bundestrainer Horngacher erklärt die Schanze in Whistler.
Martina Voss-Tecklenburg, die Bundestrainerin, über ihre Aufgaben und den Frauenfußball.
Und es geht uns um die tragische Geschichte eines männlichen Sportlers, der als Frau an Olympischen Spielen teilgenommen hat. Und wir erinnern an die Geburtsstunde der Tour de France.
Doch zunächst kommen wir zur Frage des Tages. Dortmunds Top-Talent Youssoufa Moukoko wird heute 16 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Und das bedeutet, dass er damit ab sofort auch für Einsätze in der Bundesliga zur Verfügung steht.
Denn die Altersgrenze für Bundesliga-Einsätze hat die DFL kürzlich von 17 Jahren auf 16 Jahre runtergesetzt. Übrigens auf Initiative von Borussia Dortmund will Michael Zorc auf jeden Fall auch da nochmal genannt wissen. Kürzlich hat er das so bestätigt.
Nicht ganz uneigennützig, weil wir natürlich uns erhofft haben, dadurch Youssoufa Moukoko schneller zum Spielen zu bekommen im Profibereich.
Aber nicht nur auf Moukoko bezogen, sondern generell auf junge Spieler ziehen wir mal unsere Frage. Wenn die nämlich mit 16 schon in der Bundesliga spielen dürfen, zusammen mit Spielern, die zum Teil doppelt so alt sind, ist das jetzt gut? Tut man den Spielern damit einen Gefallen, sie so früh auch an diesem damit verbundenen Druck hier auszusetzen?
Ja, also wir zwei hätten dazu ganz sicher auch eine Meinung. Meine ganz schnell, ich finde es eigentlich sehr, sehr doof. Ich finde, die sind mit 16 noch nicht so weit, waren sie aber mit 17 auch nicht. Mhm. Aber zwei Meinungen in 40 Sekunden heute mit Julian Nagelsmann. Der Leipzig-Coach hat sich Anfang des Jahres dazu mal auf einer Pressekonferenz geäußert.
Spontan raus bin ich nicht der allergrößte Freund, weil ich ja schon mal betont habe, dass wir sowohl medial als auch Fachmänner im deutschen Fußball sich stetig über die mangelnde Entwicklung von Führungspersönlichkeiten auf Spielerebene beklagen. Wenn ich die Spieler noch früher immer hochschiebe, dann müssen sie noch mehr Tore tragen, werden noch mehr unter Druck gesetzt, sind medial auch mehr beäugt. Und ich glaube nicht, wie gesagt, ich bin jetzt kein Wissenschaftler und habe mich auch nicht extrem damit befasst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für eine Persönlichkeitsentwicklung super ist, wenn er mit 16 dann schon oder wie auch immer, wie die Altersgrenze dann wird, Bundesliga spielen kann. Das wird dann in Ausnahmefällen kein großes Problem darstellen, weil manche Übertalente dabei sind, die damit kein Problem haben.
Guck mal, Anfang des Jahres hat er das gemacht, da gab es unser Format noch gar nicht, aber er hat sich genau an die 40 Sekunden gehalten. Super, oder?
Ja, der kann es halt, ne? Muss man sagen, ja, klar.
Daran anschließend passt übrigens ganz gut, was Gladbachs Sportdirektor Max Eberl zu dieser Thematik ebenfalls Anfang des Jahres auf einer PK mal gesagt hat. Ich glaube, der braucht ein bisschen länger.
Das muss ja kein Zwang sein, das muss ja nicht nach dem Motto, jetzt muss jeder einen 16-Jährigen am Platz haben, aber es gibt halt vielleicht Ausnahmetalente und dann sollte man vielleicht die Möglichkeit haben, aber man sollte dann schon auch diese Fürsorgepflicht noch mehr im Auge haben, was dann diese Jungs betrifft und wie man damit umgeht. Natürlich, man kann hinreichend diskutieren, ist ein 16-Jähriger, ein 17-Jähriger so weit, diesen ganzen Ballehu, der um den Fußball gemacht wird, dann auch zu ertragen. Aber ich glaube, dass wenn wir heute Jungs im Leistungszentrum haben, die kriegen es ja sowieso mit. Die sind ja tagtäglich irgendwie doch da schon involviert in die ganze Thematik. Es kommt halt dann das große Stadion und der mediale Aufschlag mit allem, was dazugehört, noch dazu. Ich finde aber auch, dass wir, wie gesagt, das habe ich gerade schon gesagt, da schon sehr, sehr sorgsam dann auch umgehen müssen mit diesem Alter der Jungs und all das berücksichtigen. Alle, die dann mit dem Jungen zusammenarbeiten.
Komm, 20 Sekunden noch für dich. Was denkst du?
Ich sehe das ähnlich wie Eberl. Ich finde, das kommt dann auch wieder auf den Spieler an, wie er damit umgeht. Und weil er gesagt hat, jetzt kommt das große Stadion noch dazu für Moukoko, wenn er denn jetzt in Berlin zum Einsatz kommt für Dortmund, ist ja nicht so viel los im Stadion aktuell. trägt vielleicht auch dazu bei, dass so ein bisschen Entspannung reinkommt und die ganz locker erstmal da vielleicht auch rangehen können.
Ich verstehe schon. Du meinst also im Moment, wenn wir überhaupt jemanden einsetzen, dann jetzt zu dieser Zeit, da hat er noch nicht so den Druck durch die Fans im Stadion. Ja, ja, na gut, aber ich, wenn ich mich als daran erinnere, wie ich mit 16 Jahren war, ich hätte das nicht geschafft. Die Profisportler sind heute da ganz anders gestrickt, aber es ist schon verdammt früh, muss man sagen. Ich bin nicht sicher, ob es gut ist. Ich bin eher bei Nagelsmann, aber gut, da haben wir zwei schöne und deine noch drei Meinungen und meine, naja Gott, ne? Also was denkt ihr? Das ist ja viel wichtiger. Können 16-Jährige mit diesem Druck schon umgehen? Schickt uns dazu gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die 0331 298 5028. Nochmal, 0331 298 5028.
Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten ein und beginnt eure Sprachnachricht immer mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen. Damit können wir die Nachrichten dann besser zuordnen und euch dann auch, wenn ihr eine gute Meinung habt, die wir hier zu Gehör bringen wollen, auch richtig zitieren.
Fünf Fragen an den Spieltag.
Vielleicht spielt Moukoko dann ja morgen schon, einen Tag nach seinem heutigen 16. Geburtstag, erstmals für Borussia Dortmund in der Bundesliga. Aber Frage 1 unserer fünf Fragen, wer spielt denn überhaupt am 8. Spieltag?
Ja, der 8. Spieltag geht erst am Samstagnachmittag los, da aber gleich mit dem echten Evergreen. Bayern gegen Werder zum rekordverdächtigen 109. Mal wird diese Partie Samstag dann in der Bundesliga ausgetragen. Kein Duell gab es dann öfter, schon gar nicht Hoffenheim gegen Stuttgart. Das ist ja aber immerhin für VfB-Trainer Matarazzo die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.
Und dann gibt es noch das Duell Bielefeld gegen das noch ungeschlagene Leverkusen und das der 23 Spielen sieglose Schalke trifft auf die Remis-Könige aus Wolfsburg. Am Abend treffen die Leipziger dann auf ihren Angstgegner Eintracht Frankfurt, gegen den sie auswärts noch nie gewinnen konnten und in 2020 schon zweimal verloren haben.
Jetzt hättest du fast gesagt, seit 23 Jahren sieglose Schalke, ne? Ist ja gefühlt fast so.
Ne? Hast du gehört?
Ja,
ne? Ja, das stimmt, aber irgendwie fühlt man sich so. Mit Schalke verbindet man auch keine kürzlichen Siege mehr.
Nee. Und die letzte Meisterschaft, aber davon sind sie sowieso ganz, ganz weit entfernt. Freitagsspiele gab es in dieser Woche ja nicht. Das heißt, es gibt Samstag ein 20.30 Uhr Spiel und das bestreiten Hertha und der BVB, ehe es Sonntag dann so weitergeht. Freiburg trifft da auf die noch sieglosen Mainzer, eher als Spieltagsrausschmeißer sozusagen. Der erste FC Köln dann die Überraschungsmannschaft von Union Berlin empfängt.
Der Abstiegskampf Sonntag mit zwei der drei Stand jetzt noch sieglosen Mannschaften. Schöne Frage Nummer zwei. Wer darf denn Sonntagabend die rote Laterne halten?
Also ich glaube, da wird sich am Tabellenbild nicht so groß viel ändern. Zu den genauen Ergebnistipps kommen wir ja gleich noch, aber ich würde schon mal sagen, dass Mainz ja schon in Freiburg gewinnen müsste, um überhaupt auch nur theoretisch diesen letzten Platz dann wirklich verlassen zu können. Und das kann ich mir Stand jetzt einfach nicht vorstellen, dass das gelingen soll, auch wenn Freiburg ja nun wahrlich keine Übermannschaft aktuell ist, aber zu Hause auch noch sieglos ist. Aber Mainz in der Fremde, die haben bisher zwei magere Türchen und 10 Gegentreffer auf des Gegners Platz hingekriegt. Ich glaube nicht, dass das in Freiburg tatsächlich zum Sieg reicht.
Ja, ich kann da nur schwerlich eine andere Meinung haben. Ich stimme dir sozusagen vollumfänglich zu. Ich glaube, alle drei Mannschaften, die jetzt unten stehen, also Köln, Schalke und auch Mainz, die werden alle ihre Spiele nicht gewinnen. Und deshalb wird sich an der Tabellensituation für mich gar nichts ändern. Die rote Laterne ist in Mainz.
Dann gucken wir mal auf Frage 3. Wer schießt denn in der Samstagskonferenz das erste Tor?
Ich denke, dass das Leverkusens Luca Salario auf der Bielefelder Alm sein wird. Der wird das erste Tor schießen, glaube ich. Der ist sehr, sehr gut drauf, hat schon 7-mal getroffen. Aber Bielefeld ist, muss man auch dazu sagen, nicht gerade der Lieblingsgegner der Werkself. Die letzten 3 Spiele konnten nicht gewonnen werden. Allerdings, ich meine, das ist so mit Statistiken, wir müssen da zurückgehen, bis ins Jahr 2008, da haben die das letzte Mal gegeneinander gespielt.
Weil Bielefeld ja so lange nicht erstklassig war, aber Alario, der ist eben erstklassig, der schießt ja vor allen Dingen auch gerne dann auch Doppelpacks. Ich glaube aber, dass die Bayern durch Thomas Müller das erste Tor der Konferenz schießen werden. Warum? Ja, die Auflösung liefere ich gleich in der nächsten Frage nach und die lautet dann, abgesehen vom möglichen Debüt von Moukoko, was ist denn für dich die Geschichte des Spieltags?
Ja, ich glaube, es wird einige Geschichten geben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Spannend wird sein, zu beobachten, wie die Nationalspieler diese 0-6-Schmach von Sevilla weggesteckt haben. ob es zum Beispiel mit dem Dreieck Sané, Goretzka und Gnabry wieder irgendwie funktioniert, ob die in den Tritt gekommen sind, denn beim Spiel der Nationalmannschaft waren die ja im Grunde auch nicht da, nicht auf dem Platz. Mein eigentliches Thema ist aber, wie viele Nationalspieler in der Bundesliga ausfallen werden bis dahin noch. Ja, heute im Laufe des Tages oder auch dann morgen, vielleicht auch bis zum Sonntag, denn möglicherweise, es sind ja viele international Spielende, in ihren Nationalmannschaften spielende Kicker mit dabei und ja, vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen positiven Corona-Test. Gladbach hat es jetzt auch wieder erwischt und den Sportskameraden, den französischen Nationalspieler Player wird in Augsburg fehlen müssen. Mhm. Also das ist, glaube ich, eine Geschichte. Oder was würdest du sagen?
Ja, bei mir steht diese Rekordschwemme bei Bayern gegen Werder im Mittelpunkt. Liefert für mich wirklich mehrere interessante Geschichten. Die haben dann eben auch mit Thomas Müller zu tun. Da kommen wir auf das, was ich eben schon angerissen habe. Mhm. Das ist ja das Spiel der Rekorde. Einen haben wir da schon genannt. 109 Bundesliga-Duelle. Mehr gab es noch zwischen keinen anderen zwei Teams. Und Thomas Müller, der hat auch einen Rekord gegen Werder. Nämlich eine blütenweiße Serie gegen die zu verteidigen. 21 Mal stand jetzt gegen die gespielt, noch nie verloren. So eine gute Bilanz gegen einen Verein hat kein anderer Spieler jemals gehabt. Und ich denke mal, die will er ausbauen und deshalb ist er sicher heiß auf dem Tor.
Ja, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen. Aber hält die auch? Oder anders gefragt, wie geht's denn aus am 8. Spieltag?
Tja, Werder bei den Bayern. Bayern gewinnt 3-0.
Ja, ich glaube 4-0.
Gladbach gegen Augsburg, sage ich 2-0.
Ja, 2-1, die Tendenz aber jedenfalls gleich.
Hoffenheim gegen Stuttgart, das Südderby, 1-1.
Mhm. Auch da glaube ich auch an ein Unentschieden, aber ich glaube, da fallen mehr Tore, 2-2.
Jetzt hören die Königsblauen ganz genau hin. Schalke gegen Wolfsburg, wird es der erste Sieg nach 23 oder Jahren, haben wir eben gesagt. Nee, glaube ich nicht, 0-1.
Beinahe mit anderen Spielen. Ja, ach, ich würde es den Schalkern gönnen, allein mir fehlt der Glaube. Mhm. Ich glaube, Wolfsburg gewinnt das Ding auf Schalke mit 2-0.
Bielefeld gegen Leverkusen, 0-3.
Ja, mindestens mal 0-2, aber mit 0-3 kannst du auch goldrichtig liegen.
Oh gut, du hattest Alario ja schon genannt, der wird wahrscheinlich wieder doppelt treffen.
Genau. Vielleicht, dann ist es dann wahrscheinlich doch eher 0-3, da hast du recht.
Eintracht Frankfurt gegen Rasenball Leipzig, 1-2.
Ja, 1-3 würde ich sagen.
Also der Angstgegner wird besiegt. Hertha BSC gegen die BVB, die verlieren 1-3 gegen Dortmund.
Also verlieren auf jeden Fall. Über die Höhe sind wir uns nicht ganz einig. Ich glaube noch nicht mal, dass Hertha ein Tor schießt. 0-3.
Kellerduell beziehungsweise Freiburg gegen Mainz. Der Tabellenletzte wird auch jetzt wieder nicht gewinnen. Ich habe es ja schon vorweggenommen. Wohin? 0-0 geht's aus.
Ja, ich glaube, dass Freiburg endlich mal einen Sieg nach Hause fährt, sozusagen. 2-1.
Wäre wichtig für die Breisgauer. Köln gegen Union, da verliert Köln zu Hause 1-2 und dann gibt's richtig, richtig wieder Ärger für Gistol.
Richtig, gehe ich komplett mit. Glaube auch, dass das so ausgeht. Die spielen zu Hause und könnten da vielleicht was reißen, aber sie haben leider Gottes Union Berlin zu Gast und die treffen ja im Moment nach Belieben, muss man sagen. Vielleicht sind wir sogar mit einem 1-2 noch ein bisschen zu niedrig dabei. Es könnte auch 1-3 ausgehen, aber wollen wir mal nicht zu hoch stapeln. Es ist aber jedenfalls eine Niederlage für Köln.
Mehr zur Bundesliga natürlich mit Julius Eid und seinen Experten im Bulli-Special hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Stand jetzt aktuell.
Siegerehrungen auf Sparflamme, überschäumender Jubel verboten, denn Handshakes und Umarmung sind ja Stand jetzt nicht erlaubt. Der Corona-Winter wird auch für die Skispringer ein ziemlich ungewöhnlicher und er startet an diesem Wochenende im polnischen Wisła. Und auf diesen Wettkampf hat Bundestrainer Stefan Horngacher im Interview mit der DSV-Medienabteilung vorab uns schon eingestimmt und erzählt, dass er und seine Jungs, bevor es mit dem Charterflieger nach Polen ging, erstmal natürlich einige Formalien erfüllen mussten, um überhaupt in diesem Corona-Winter starten zu dürfen.
Jeder hat diesen FIS-Passport ausfüllen müssen. der über online dann registriert, wo man sich befindet. Und die Tests finden dann zu Hause statt, vor der Anreise, beziehungsweise dann auch während der Wettkämpfe, sodass ich denke, dass diese Blase an der Schanze dann relativ sicher unterwegs ist. Und es wird für uns natürlich am Anfang ein bisschen komisch sein, aber ich denke, wenn das mal eingespielt ist, sollte das kein Problem mehr sein.
Kein Problem, genauso wenig wie die Schanze in Wisla. Die ist schon lange im Weltcup-Programm dabei. Vor allem Horngacher kennt sie daher gut, besonders intensiv, natürlich auch aus seiner Zeit als polnischer Nationaltrainer. Welche Besonderheiten weist diese Schanze denn auf? Worauf müssen seine Jungs achten?
Ja, die Schanze ist schon ein bisschen eigen. Sie ist jetzt nicht von der Größe her nicht wahnsinnig groß. Mit einem Heelsize von 134 Metern gehört jetzt nicht zu den wahnsinnig großen Schanzen, aber sie hat natürlich einige Tücken. Das heißt, der Radius-Einfahrt zum Schanzentisch hin ist eine große Challenge an der Schanze. Oft sind die Athleten auf der Schanze zu spät, weil der Radius ist sehr schnell zum Tisch hin, aber der Tisch an sich dann ist eher gefühlt lang und dann bleibt man meistens auch zu lange in der Position sitzen. Ansonsten ist es, glaube ich, schon eine ganz schöne Schanze, auch aus deutscher Sicht immer ganz gute Erfolge dort gewesen. Ein paar Leute springen da sehr, sehr gerne auf diese Anlage und ja, wir freuen uns schon.
Vorfreude ist da, obwohl es in den letzten Jahren auf der Schanze gerade mit dem Aufsprung ein paar Probleme gab, erklärt Horngacher.
Ja, das war leider Gottes die letzten Jahre ziemlich schlecht präpariert, auch aufgrund der Schneesituation. Die Schanze wird ja mit so Crash-Eis belegt und bearbeitet. Der Schnee ist natürlich nicht so gut zu bearbeiten wie ein normaler Kunstschnee. Ich hoffe, dass sie es heuer nochmal ein bisschen besser machen. Letztes Jahr war es schon ein bisschen besser wie die Jahre zuvor und sie verbessern sich natürlich auch immer in dieser Präparation. Aber ich erwarte nicht die beste Landungszone.
Aber darauf wird er seine 7 Weltcup-Starter sicher gut eingestellt haben und noch weiter können. Und dass es dann ein ordentliches Springen und ein erfolgreicher Winter werden kann, dafür konnte Horngacher trotz erschwerter Vorbereitung eigentlich alles tun.
Wir haben gut trainieren können, es waren gute Bedingungen und haben auch noch einiges an Material ausgetestet und sind jetzt eigentlich bereit für die ersten Wettkämpfe.
Und auf meinsportpodcast.de verfolgt ihr die Wintersportsaison natürlich am besten, zum Beispiel bei Après-Ski oder bei Talkathlon, dem neuen Biathlon-Podcast oder den vielen, vielen anderen Formaten und natürlich auch bei Stand Jetzt.
Die Stand Jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Erzählen wir euch in unserer Stand Jetzt. Dreierkette.
Top und Flop.
Katharina Menz und Theresa Stoll haben für einen positiven deutschen Start in die Judo-EM in Prag gesorgt. Über die Hoffnungsrunde hatten Menz in der Klasse bis 48 Kilo, dort hatte sie das kleine Finale erreicht und am Ende mit Bronze dann den größten Erfolg ihrer Karriere Stand Jetzt eingefahren. Und Stoll legte in der Klasse bis 57 Kilogramm ebenfalls Bronze nach. Das ist eine würdiger Doppeltop des Tages.
Toni Kroos ist dagegen unser Flop des Tages. Laut Kicker soll der sich ja im Kreis der Nationalmannschaft für die Kapitänsbinde ins Gespräch gebracht haben. Auf den ersten Blick jetzt nicht verwerflich, vom Alter her und mit über 100 Länderspielen. Da kann man sich für so ein Amt bewerben, da hätte man das auch eigentlich verdient. Aber er konnte das ja nicht auf dem Platz zuletzt untermauern. Also Führungsansprüche stellen ist ja gut und schön, aber dann keine Führung übernehmen wie gegen Spanien und einfach untertauchen, wenn es drauf ankommt, das passt nicht zusammen. Von daher, das ist für mich ein Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Heute vor 102 Jahren, am 20. November 1918, wurde Heinrich Dora Rathjen geboren.
Ein intersexueller deutscher Athlet, der als Mädchen aufwuchs, 1936 als Frau an den Olympischen Spielen in Berlin teilnahm und sogar den Hochsprung-Weltrekord der Frauen hielt.
Rathjen war mit deformierten Genitalien geboren worden und eine Hebamme hatte das Geschlecht fälschlicherweise als weiblich angegeben. Daher bekam er den Namen Dora.
Und trotz eigener Zweifel in der Pubertät hatte er dann daran auch nie was geändert und auch seine Teamkolleginnen schöpften offenbar keinen Verdacht. Später gab es jedoch dann verschiedene Gerüchte.
Ja, unter anderem, dass die Nazis Rathjen trotz Zweifeln hätten starten lassen, weil sie sich mit einem Mann größere Medaillenchancen ausgerechnet hatten.
Bei Olympia langte es dann allerdings nur zu Platz 4 bei der EM 1938, sprang dann allerdings dann doch der Titel raus. Doch dann wurde Radjens richtiges Geschlecht aufgedeckt.
Bei einer Zugfahrt wurde er als Mann in Frauenkleidern verhaftet und dann klärte sich alles auf. Anklage wurde nicht erhoben, Dora sei niemals darauf hingewiesen worden, dass er ein Mann sei, stellte der zuständige Oberstaatsanwalt damals fest.
Dora änderte 1939 ihren Namen in Heinrich und starb 2008 in Bremen.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 118 Jahren, am 20. November 1902, da hatte ein französischer Sportredakteur einen absoluten Geistesblitz. Er hatte eine Weltidee, die seiner Zeitung das Überleben sicherte und der Sportwelt ein Event bescherte, das bis heute die Massen bewegt und begeistert. Die Tour de France wurde geboren und das kam so.
Paris 1902. Die Radsportzeitung Lotto stand wirtschaftlich kurz vor dem Aus. Das Blatt war angetreten, um den Platzhirschen Livelot zu verdrängen. Doch das Unterfangen schien zum Scheitern verurteilt. Denn im Vergleich zur Konkurrenz von Livelot hinkte man deutlich hinterher. Die Auflage war deutlich kleiner, die Verkaufszahlen abnehmend. Die Existenz von Lotto als täglich erscheinendes Radsportblatt war bedroht. Die Redaktion zermarterte sich das Hirn. Was konnte man bloß tun, um endlich aus den roten Zahlen zu kommen, um die Massen zu begeistern? Die richtig zündende Idee war lange nicht dabei, bis eines Tages der Redakteur Géo Lefèvre mit einer neuen Idee ins Büro seines Chefredakteurs Henri de Grange stürmte. Lotto müsste ein Radrennen organisieren, schlug Lefèvre vor, aber eben kein gewöhnliches, sondern größer und spektakulärer als alles, was es bisher gegeben hatte. Sondern das größte Radrennen der Welt. Ein Etappenrennen von Paris nach Paris, einmal im Uhrzeigersinn durch alle Regionen Frankreichs. Eine richtige Tour de France. Damit würde Lotto im ganzen Land präsent sein und auf sich aufmerksam machen können. Gleichzeitig hätte die Zeitung als Ausrichter exklusiven Zugriff auf die besten Geschichten des Rennens. Lefèvre war Feuer und Flamme. Der Chefredakteur war selber ein erfolgreicher Radsportler gewesen. Unter anderem war er erster französischer Straßenmeister. Außerdem hatte er 1893 den ersten Stundenweltrekord aufgestellt. Und jetzt war er sich sicher, mit der Tour de France würde er auch publizistisch endlich durchstarten.
Die Idee schlug in Frankreich tatsächlich ein wie eine Bombe. 60 Fahrer aus Frankreich, aus Deutschland, Belgien, Italien und der Schweiz ließen sich von den insgesamt 20.000 Franc Preisgeld locken und gingen 1903 zur ersten Tour an den Start.
Interview.
Was Jogi Löw derzeit so macht, das haben wir ja in der Woche alle mitbekommen. Aber was macht eigentlich sein Pendant bei der Frauennationalmannschaft Martina Voss-Tecklenburg aktuell, nachdem das Länderspiel gegen England vor gut 2-3 Wochen ja aus Corona-Gründen abgesagt worden war und bevor es Ende des Monats mit den beiden letzten EM-Quali-Spielen gegen Griechenland und Irland dann weitergeht mit der Nationalmannschaft? Auf meinsportpodcast.de hat sie davon erzählt, was sie gemacht hat in den letzten Wochen, nämlich im Futsal-Podcast Auszeit.
Ja, ich glaube, dass sich diese Frage tatsächlich ganz viele Menschen stellen, weil sie immer denken, eine Bundestrainerin hat nur zu tun, wenn die Maßnahmen stattfinden. Tatsächlich beschäftigt uns aber dieser Lockdown-Light natürlich wieder auf allen sportlichen Ebenen, speziell im Jugendbereich. Wir mussten dort alle Maßnahmen einstellen. Wir müssen trotzdem uns um die jungen Spielerinnen kümmern. Wir nehmen Kontakte auf zu den Vereinen, um jetzt auch wieder Trainingspläne gemeinsam zu besprechen, zu erstellen, aber vor allen Dingen auf emotionaler Ebene für unsere jungen Spielerinnen da zu sein. In meiner Arbeit mit den, sage ich mal, Frauen, gestandenen Frauen, steht die Kommunikation im Vordergrund. Gestern hatten wir aber zum Beispiel auch einen 3-stündigen Online-Fortbildungskurs zusammen mit den Trainern der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Zwischendurch war ich beim Sportausschuss bei Fortuna. Ich besuche die Spiele regelmäßig der Frauen-Bundesliga, also ich habe keine Langeweile.
Keine Langeweile und dass das so ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass Frauenfußball mittlerweile seit 50 Jahren unter dem Dach des DFB offiziell gespielt werden kann und darf, nachdem der Verband es 1955 ja zunächst abgelehnt hatte mit einer aus heutiger Sicht ziemlich frauenfeindlichen Begründung. Da wurde Frauen das Fußballspielen einfach mal untersagt. Aber wie bewertet Martina Voss-Tecklenburg denn die Entwicklung im Frauenfußball seither, also seit 1970?
Ja, erstmal bin ich froh, dass ich nach 55 geboren wurde, nämlich 67. Und dann als Dreijährige das zwar nicht registriert habe, dass der Frauenfußball dann auch erlaubt wurde. Aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt seit meinem 15. Lebensjahr dabei, also doch eine lange Zeit. Und die Entwicklung, die wir genommen haben, die ist schon ja, beeindruckend. Wir sind eine junge Sportart in Anführungsstrichen, also 50 Jahre erst organisiert im DFB mit den entsprechenden Entwicklungsschritten. 89, Sie haben es angesprochen mit dem Meilenstein, erster Gewinn der Europameisterschaft, wo wir einen Fokus ganz, ganz stark auf den Frauenfußball legen konnten. Und wenn ich heute sehe, was wir für Top-Leistungsfußballerinnen haben, für Top-Profi-Fußballerinnen, austrainiert, hochgradig, leidenschaftlich, wie gesagt, Top-Einstellungen in allen Bereichen, großartige Persönlichkeiten aufgestellt. Da bin ich ein Stück weit stolz drauf, was wir vielleicht in einer gewissen Pionierarbeit auch erreicht haben. Wir mussten noch mit vielen Widerständen, Herausforderungen kämpfen, mussten uns immer positionieren und haben die wichtigen Schritte geschafft. Einführung der zweigeteilten Frauenbundesliga, dann Hinführung zur eingleisigen Frauenbundesliga, dann internationale Wettbewerbe. Ich durfte alles das erste Mal erleben. Erste EM, erste Olympische Spiele, erste WM. Also da denkt man häufig zurück. Und ich freue mich heute wirklich, dass diese jungen Fußballerinnen Möglichkeiten haben, in die Welt hinauszugehen. Heute kann man in Arsenal, in Chelsea, in Barcelona, in Madrid, bei Olympique Lyon, bei Bayern München oder in Schweden oder in Finnland oder wo auch immer in dieser Welt, in Australien, in Südafrika Fußball spielen als Frau. Und wir haben 40 Millionen Frauen, die sich mit dem Fußball weltweit beschäftigen. Und diese Zahl, die sollten wir nicht kleinreden, die sollten wir groß halten und sollten versuchen, dass aus 40 Millionen irgendwann 80 Millionen werden.
Das hoffen wir natürlich auch. Mehr von Martina Voss-Tecklenburg hört ihr im Auszeit-Podcast auf meinsportpodcast.de. Da erklärt die Fußballpionierin auch, was sie so über Futsal denkt.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf das Sportwochenende und dieses haben wir natürlich dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, vollends im Blick und hier die Tipps für euch.
Fußball regiert natürlich auch dieses Wochenende. In nahezu allen Ligen wird wieder gespielt. Die Länderspielpause ist ja zum Glück vorbei.
Im Motorsport sind ab heute die MotoGP und die Moto2 und die Moto3 Motorräder in Portugal am Start.
Da sind ja noch Weltmeistertitel offen und in der Europa League im Basketball, der empfängt heute Alba Berlin Zenit St. Petersburg.
Und Alexander Zverev kann mit einem Sieg heute gegen Novak Djokovic ins Halbfinale der ATP Finals in London einziehen.
Alles zum Tennis kriegt ihr natürlich bei den Kollegen von Chip und Charge, unserem Tennis-Podcast hier auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und morgen, da geht es dann in der Handball-Bundesliga der Männer mit dem 9. Spieltag weiter. Bei den Frauen, da gibt es schon den 10. Spieltag dazu, gibt es natürlich auch noch den 3. Spieltag in der Basketball-Bundesliga, zumindest in einigen Spielen, wo nicht irgendwie wegen Corona was ausfällt.
Und auch die Volleyball-Bundesliga spielt morgen mit dem Topspiel VfB Friedrichshafen gegen die Recycling Volleys aus Berlin. Volleyball, Basketball und Handball dann genauso auch am Sonntag.
Und irgendwas davon wird sicher auch am Montag dann das Tagesgespräch bestimmen und damit auch für uns hier bei Stand jetzt natürlich ein Thema sein.
Ab 7.07 Uhr sind wir auch am Montag wieder für euch da. Habt jetzt ein schönes Wochenende. Abonniert sehr gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl unseren Podcast. Rezensiert gerne auch bei iTunes. Gebt uns dort auch ein paar Sterne und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Ja, denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich sag mal bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.